Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Unsere Gesellschaft wandelt sich immer mehr. Statt persönlichen Geburtstagsgrüßen bekommen wir WhatsApp-Nachrichten. Konferenzen finden häufig als Videokonferenzen statt. Beim Arzt und bei der Pflege scheint eine Stoppuhr stets präsent zu sein. Kinder verbringen ihre Zeit vermehrt online miteinander und werden in Kitas und Schulen oft in zu großen Gruppen mit eher wenigem persönlichen Kontakt durch Bezugspersonen betreut. Wir verbringen viel weniger Zeit im persönlichen Kontakt als früher. Doch unser Gehirn benötigt diesen sozialen Austausch, denn dabei verbinden wir uns und wichtige Botenstoffe werden ausgeschüttet. Und die fördern unsere Gesundheit, unsere Empathie, unsere Entspannung und unser Vertrauen in andere. Wir verstehen einander viel besser und persönlicher Kontakt fördert außerdem die Kooperation. Wir wollen heute mit Neurobiologin Dr. Nicole Strüber darüber sprechen, warum wir wieder mehr miteinander brauchen und wie uns das gelingt. Sie hat das Buch »Unser soziales Gehirn« geschrieben. Herzlich willkommen, Nicole.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung zu euch in euren tollen Podcast. Das freut mich, hier dabei sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch. Nicole, wenn wir miteinander in Kontakt sind, dann schüttet unser Gehirn ja das Bindungshormon Oxytocin aus. Wie genau funktioniert das denn mit der Bindung biochemisch und warum spielt Oxytocin so eine wichtige Rolle?
Ja, wenn du schon fragst, wie das biochemisch funktioniert, dann gibt es mir natürlich eine Steilvorlage und ich kann endlich mal ausholen.
Ja, gerne.
Genau, also Oxytocin wird in bestimmten spezialisierten Kerngebieten im Hypothalamus ausgeschüttet. Also die heißen da Nucleus paraventricularis und Nucleus supraopticus und so. Das muss sich dann aber sicherlich keiner merken. Dort werden die synthetisiert, also produziert. Und dann dann werden sie einerseits über die Neurohypophyse ins Blut abgegeben. Sie werden aber auch lokal ausgeschüttet da im Hypothalamus und sie werden auch über Faserverbindungen in bestimmte Bereiche des Gehirns transportiert und dort ausgeschüttet und haben dann dort ihre Wirkungen. Und diese Oxytocin-Moleküle binden immer an ihre Bindungsstellen, an ihre Rezeptoren und beeinflussen dann die Aktivität der Nervenzellen und dann hat das bestimmte Wirkungen, ne? Wirkungen auf uns. Und also man kann schon sagen, das wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir eben halt miteinander sind, Nähe, Berührungen haben oder auch wenn wir soziale Stresssituationen haben. Und dann übt es eben halt diese Wirkungen aus und das sind eine ganze Reihe. Dazu gehört zum Beispiel, dass es das Stresssystem hemmt, also wir beruhigen uns dann. Es kann uns auch motivieren, uns auf andere einzulassen. Es verstärkt unsere Wahrnehmung sozialer Signale, dass wir die Signale anderer besser erkennen können, auch die Mimik zum Beispiel, deren Gefühle besser erkennen können und auch unsere eigenen Gefühle besser ausdrücken und so weiter. Also es hat eine ganze Menge von Wirkungen dann.
Wow, das ist ja, klingt ganz schön wichtig. In deinem Buch schreibst du, dass wir bei persönlichem Kontakt auch dazu neigen, uns mit unserer Umwelt in Übereinstimmung zu bringen. Was genau ist damit gemeint und warum tut der Mensch das?
Also wir neigen grundsätzlich dazu, uns mit unserer Umwelt, also auch mit unserer materiellen Umwelt in Übereinstimmung zu bringen. Also zum Beispiel, wenn wir Musik hören, dann tappen wir dazu und so. Und auch wenn wir mit Menschen zusammen sind, dann bringen wir uns auch in Übereinstimmung mit ihnen. Da spricht man auch von einer Synchronisation. Also wir synchronisieren uns mit ihnen. Wir synchronisieren einerseits eben halt unsere Bewegungen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn man zusammensitzt im Restaurant oder so, dann ist man irgendwann in dieser Bubble, da hört man nur noch das, was der andere sagt, das am Nebentisch, das verschwindet und dann fängt man an, sich zu synchronisieren, also seine Bewegungen zu synchronisieren. Man nimmt gleichzeitig einen Schluck aus dem Glas oder aus der Tasse, fährt sich gleichzeitig durchs Haar und sowas. Und wenn wir mit Menschen zusammen sind, dann synchronisieren wir nicht nur unsere Bewegungen, sondern auch unsere innere Physiologie. Also unsere Herzfrequenz, unseren Blutdruck, Hormonausschüttung, Hirnaktivität und so weiter. Und die Frage, ja, warum machen wir das? Also das scheint uns zu ermöglichen, dass wir den anderen wirklich gut verstehen können, dass wir sozusagen seine Gedanken und Gefühle spüren, dadurch, dass wir selbst eben halt mitgehen, unsere Herzfrequenz und so weiter, dass wir den anderen gut verstehen, was er meint, wie er sich dabei fühlt bei dem, was er sagt. Wir lernen seine Bedürfnisse, Wünsche, Motive, Ziele kennen. Und es gibt uns auch ein Gefühl der Verbundenheit mit dem anderen. Also wir fühlen uns ihm nahe und verbunden. Und was man dann noch sieht, ist, dass wenn wir uns so synchronisieren mit anderen Menschen, dann fühlen wir uns wohl. Das ist auch etwas, was uns Menschen auszeichnet. Wir sind als Spezies Mensch darauf ausgerichtet, in Gemeinschaft zu leben. Und deshalb macht es auch Sinn, dass sich das dann, wenn wir sowas erleben, also wenn wir so ein Miteinander erleben, dass sich das schön anfühlt und wir das eben halt immer wieder haben wollen.
Ah, interessant. Ich fand es auch sehr spannend zu lesen, dass nicht alle Menschen gleich gut und viel Oxytocin ausschütten. Warum ist das denn so?
Ja, da zeigt sich in Studien immer wieder, dass es dort Unterschiede gibt. Menschen unterscheiden sich zum einen darin, wie viel Oxytocin ausgeschüttet wird und dann auch darin, wie gut das wirken kann. Das ist wiederum abhängig davon, wie viel Bindungsstellen sie haben, also Rezeptoren. Stoffe müssen immer binden, um zu wirken. Ja, diese beiden Faktoren sind da entscheidend. Und das kann wiederum sowohl durch Gene als auch durch Erfahrungen beeinflusst werden. Also das sind einerseits Gene. Gene können in unterschiedlichen Varianten vorliegen. Deshalb haben einige Menschen auch blonde Haare, andere braune Haare. Und auch das Gen für zum Beispiel diesen Oxytocin-Rezeptor kann in unterschiedlichen Varianten vorliegen. Und je nachdem funktioniert der besser oder schlechter. Und auch weitere Gene des Oxytocin-Systems, also irgendwelche Enzyme, die die Freisetzung beeinflussen und sowas, die liegen in unterschiedlichen Varianten vor. Und je nachdem wird mehr oder weniger Oxytocin ausgeschüttet und je nachdem kann es besser oder schlechter wirken. Und auch frühe Kindheitserfahrungen können das beeinflussen. Wenn zum Beispiel Menschen, also das wurde an Frauen in einer großen Studie gezeigt, emotionale Misshandlungen, emotionale Vernachlässigung erlebt haben, dann schütten sie im Erwachsenenalter tendenziell weniger Oxytocin aus. Und auch Bindungsstellen sind dann vermehrt epigenetisch abgeschaltet, beziehungsweise die Gene sind epigenetisch abgeschaltet und es werden weniger produziert. Und das Oxytocin kann dann einfach weniger gut wirken.
Okay, und ist denn die Neigung, sich zu verbinden, auch unterschiedlich stark ausgebildet?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Genau, also entsprechend dieser dieser unterschiedlichen Ausbildung des Oxytocinsystems ist dann auch die Neigung, sich zu verbinden, unterschiedlich ausgeprägt. Also wenn das Oxytocinsystem eines Menschen weniger aktiv ist, dann dürfte auch seine Neigung, sich mit anderen Menschen zu verbinden, geringer sein. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass Eltern, die diese Genvarianten haben, die das Oxytocin-System so runterfahren, also die mit einer geringeren Oxytocin-Freisetzung einhergehen, dass die zum Beispiel weniger dazu neigen, ihre Kinder zu berühren oder auch, dass sie weniger feinfühlig sind. Es wurde zum Beispiel auch in Studien gezeigt, dass so je mehr Oxytocin Mütter zum Beispiel ausschütten, desto zärtlicher gehen sie mit ihrem Kind um, desto mehr sprechen sie in Ammensprache mit dem Kind, gehen auf das Kind feinfühlig ein. Und bei den Vätern war das dann ähnlich, also da war das dann so, je mehr Oxytocin sie ausschütten, desto stimulierender und liebevoll gehen sie mit ihrem Kind um. Also das ist schon so, dass, dass das Oxytocin eben halt die Neigung zur Verbundenheit, die Neigung zu feinfühligem elterlichen Verhalten eben halt zu begünstigen scheint. Und ja, grundsätzlich, also die Frage war ja ursprünglich, ist die Neigung, sich zu verbinden, auch unterschiedlich stark ausgebildet? Ich habe das jetzt an den Eltern deutlich gemacht, aber das gilt auch für andere Beziehungen. Also grundsätzlich ist diese Neigung eben halt unterschiedlich ausgeprägt, je nach Funktion des Oxytocinsystems.
Okay. Jetzt habe ich herausgehört, dass es also ideal wäre, wenn das System sehr gut arbeitet. Ne? Und jetzt stelle ich mir natürlich als Mutter die Frage, wie kann ich das denn unterstützen? Oxytocin, das kennen wir auch als Bindungshormon. Das steht ja auch im Zusammenhang mit Entwicklung der Bindung. Welchen Einfluss hat denn das elterliche Verhalten darauf?
Genau, also das können wir auch erst psychologisch mal anschauen. Also aus der Bindungsforschung wissen wir ja schon ganz lange, dass Kinder eben halt eine liebevolle, feinfühlige und zugewandte Fürsorge erhalten und dass das eben halt auch ihre spätere eigene Haltung zu Bindung und Miteinander prägt, also das Bindungsmodell, die Bindungsrepräsentation und dann auch viele weitere Eigenschaften positiv fördert. Also wenn Kinder liebevolle, feinfühlige Bindungserfahrungen machen, dann haben sie später auch tendenziell eine bessere emotionale, soziale und kognitive Kompetenz und sowas, ein höheres Selbstbewusstsein, höhere Resilienz und so. Und man kann eben halt auch biologisch herleiten, warum das so wichtig ist, warum diese Bindungserfahrungen so wichtig sind. Wenn Eltern eben halt in der Kindheit immer wieder liebevoll und feinfühlig auf ihr Kind eingehen, dann wird in der frühen Kindheit immer wieder Oxytocin ausgeschüttet. Und das hat dann eben halt beim Kind auch diese Wirkungen, die ich beschrieben habe, also Stresshemmung, das Kind ist motivierter, sich einzulassen auf andere, auf die Eltern. Es fördert die emotionale Kommunikation und das, was ihr eben schon gesagt hatte, das fördert eben halt auch die Bildung eines festen Bandes über das Dopaminsystem, also diese Bindung zueinander. Da scheint es so zu sein, dass das Kind diese Kompetenzen eben halt dann besser lernt, weil sie besser aktiviert werden in der Kindheit. Also diese emotionale Kommunikation und Motivation scheint eben halt das Kind in Richtung Miteinander zu bringen, sodass das Kind diese ganzen Fähigkeiten und deshalb auch so Schlüsselkompetenzen, oder Soft Skills sozusagen, besser lernt. Also Kooperation, Kompromissbereitschaft und so weiter. Und dann scheint auch diese regelmäßige Oxytocin-Freisetzung in der frühen Kindheit das System selbst positiv zu beeinflussen, dass eben halt sich dieses Oxytocin-System besser entwickelt, als wenn Kinder diese Erfahrungen nicht machen. Also das leitet man ab aus der Beobachtung, dass eben halt Menschen, die diese sicheren Bindungserfahrungen nicht gemacht haben, die emotional vernachlässigt wurden, dass die eben halt ein nicht so gutes Oxytocin-System aufbauen. Und Kinder, die eben halt im Umkehrschluss sichere Bindungserfahrungen machen, die bauen so ein gutes System auf und das kann ihnen eben halt später im späteren Leben auch helfen, gute Bindungsbeziehungen einzugehen und sich in Bindungsbeziehungen entspannen zu können und auch motiviert zu sein, Bindungsbeziehungen zu suchen.
Mhm. Oxytocin und die Synchronisation sind ja vor allem auch für die Empathie wichtig. Welche Voraussetzungen sind denn erforderlich, damit wir uns empathisch in andere hineinversetzen können?
Da gibt es eine ganze Menge Voraussetzungen, also dafür, dass wir empathisch sind. Zum einen müssen wir eben halt mit dem anderen mitschwingen können, also überhaupt in der Lage sein, Synchronität aufzubauen. Dann müssen wir uns auch kognitiv in den anderen hineinversetzen können, also erkennen können, was der andere denkt gerade, was er vorhat und so. Auch das gehört dazu. Dann ist es auch wichtig, dass wir unsere eigenen Gefühle regulieren und dass wir uns auch abgrenzen können. Man kann das auch ganz gut an der Entwicklung von Empathie verdeutlichen, dass es eben halt diese verschiedenen Voraussetzungen gibt. Also es ist in uns erstmal angelegt, dass wir überhaupt motiviert sind, uns auf andere Menschen einzulassen, uns in sie hineinzuversetzen, Empathie zu empfinden und so. Und also wir haben Gene, die Hirnentwicklung so steuern, dass unser Gehirn darauf vorbereitet ist, diese Fähigkeiten zu erwerben. Und wenn Kinder jetzt auf die Welt kommen, dann sind sie erstmal noch nicht empathisch, weil sie bestimmte Voraussetzungen noch nicht erfüllen. Zwar lassen sie sich im ersten Lebensjahr von den Gefühlen anderer anstecken, aber sie sind noch nicht wirklich empathisch, weil eben halt diese Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Und diese Voraussetzungen, die erwirbt ein Kind eben halt in den ersten Lebensjahren. Da ist zum einen die Abgrenzung von den anderen, das habe ich eben genannt als Voraussetzung. Kinder müssen ein Selbstbewusstsein erwerben, also müssen sich selbst von anderen unterscheiden können. Und das erwerben Kinder erst im zweiten Lebensjahr mit 18 Monaten ungefähr, wenn sie sich auch selbst im Spiegel erkennen können. Dann müssen Kinder sich auch lernen, in andere Menschen hineinzuversetzen, überhaupt zu gucken, was beschäftigt den anderen gerade und was ist seine Perspektive überhaupt. Und auch das können Kinder erst im dritten bis vierten Lebensjahr, dann wenn bestimmte Faserstränge auch jetzt reif sind im Gehirn. Und ganz wichtig eben halt auch die Emotionsregulation. Also Kinder müssen lernen, ihre Gefühle regulieren zu können, damit sie nicht überwältigt werden vom Leid anderer. Und auch das entwickelt sich in den ersten Lebensjahren. Und all diese Voraussetzungen braucht man, um empathisch zu sein. Und es wurde eben halt auch in Studien gezeigt, dass sich diese Fähigkeiten vor allem durch elterliche Feinfühligkeit herausbilden. Also elterliche Feinfühligkeit lässt eben halt diese Empathie dadurch reifen. Und je feinfühliger zum Beispiel Mütter in Studien mit ihren Kindern umgehen, desto empathischer, desto mitfühlender sind die Kinder dann.
Okay. Für ein gelingendes Miteinander ist es auch erforderlich, dass wir die eigenen Emotionen gut regulieren können. Wie gelingt uns das denn?
Ja, da gibt es verschiedene Stellschrauben in uns. Also daran sind verschiedene Stoffsysteme und auch Faserverbindungen beteiligt. Also wenn ich das jetzt alles erzählen würde, würden wir hier sehr lange sitzen. Aber so ein Beispiel, das ist zum Beispiel eine Faserverbindung, die zieht so vom mittleren vorderen Stirnhirn. Also wenn wir jetzt irgendwie so an unsere Stirn fassen, da so in der Mitte und dann dahinter, die zieht von dort runter zur sogenannten Amygdala. Und diese Struktur ist zum Beispiel wichtig für Emotionsregulation. Die Amygdala, das ist eine Hirnstruktur, die darauf spezialisiert ist, Bedrohungen in der Umwelt zu erkennen. Also sie reagiert zum Beispiel, wenn wir irgendwas sehen, was gefährlich ist, zum Beispiel eine Spinne oder einen böse schauenden Menschen oder so, dann wird sie aktiv, diese Amygdala, und bringt uns dazu, wachsam zu sein, Angst zu haben, Wut zu haben. So ganz unbewusst entsteht das, ganz unbewusst und automatisch wird das ausgelöst. Und wenn eben halt dieses vordere Stirnhirn aufgrund früher Erfahrungen diese Situation dann doch so einschätzt, dass es nicht gefährlich ist, dann kann sie so über diese Projektion, über diese Faserverbindung, diese Amygdala hemmen. Und und das ist eben halt wichtig für die Emotionsregulation. Und da ist ganz wichtig, diese Verbindung, die reift nicht einfach von selbst sozusagen, sondern sie scheint Koregulation zu brauchen, feinfühliges Eingehen auf das Kind, um eben halt zu reifen. Und psychologisch kann man eben halt sagen, wie gelingt es uns, unsere Gefühle gut zu regulieren, dass das Kind eben halt mit seinen Bezugspersonen lernt, eben halt seine Gefühle zu regulieren. Und das ist ganz spannend, wie das eben halt geht. Also das ist zum einen dann der Trost und die Berührung, durch die Kinder beruhigt werden und dann auch selbst lernen, sich zu regulieren. Aber das wird zum Beispiel auch durch das markierte Spiegeln gefördert. Also wenn Eltern die kindlichen Gefühle spiegeln und dabei so kleine Unterbrechungen machen und in diesen kleinen Unterbrechungen einen positiven Gesichtsausdruck machen, auch das ist an der Koregulation beteiligt. Und das scheint schon so zu sein, dass dadurch dann eben halt auch diese Faserverbindungen stabilisiert werden. Also es ist ein bisschen hypothetisch, aber es also noch nicht, sowas ist schwierig, wirklich eindeutig zu zeigen. Aber es deuten eben halt diese verschiedenen neurobiologischen Erkenntnisse darauf hin, dass das so ist.
Okay, bevor wir jetzt gleich zu den Berührungen kommen, sag nochmal schnell für die HörerInnen, die nicht wissen, was Spiegeln bedeutet, was du damit meinst.
Genau, also wenn Kinder bestimmte Gefühle äußern, also sie sind wütend oder traurig oder enttäuscht, dann spiegeln wir die Gefühle, beziehungsweise bei Wut spiegeln wir oft nicht, aber leider. Aber zum Beispiel, wenn ein Kind traurig ist, dann spiegeln wir das Gefühl, dann machen wir den Gesichtsausdruck, der zu diesem Gefühl gehört, den ahmen wir sozusagen nach und dann sagen wir, oh, jetzt bist du aber traurig und wir benennen das Gefühl und das ist erstmal so das Spiegeln. Dadurch lernt das Kind, oh, okay, es ist jetzt gerade Traurigkeit, die ich habe und das ist mit der und der Mimik verbunden. Und dann markieren wir aber dieses Spiegeln. Also das bedeutet, wir machen kurze Unterbrechungen in dem Spiegeln dieser Gefühle und dadurch lernt das Kind merkt das Kind zum einen, dass es nicht die eigenen Gefühle der Bezugsperson sind, sondern eben halt seine eigenen gespiegelt. Und außerdem ist das so, dass in diesen Unterbrechungen die Erwachsenen eben halt positive Gefühle äußern, also lächeln. Es wird angenommen, dass sich eben halt die Erwachsenen dann mit dem Kind synchronisieren. Und das ermöglicht ihnen zum einen die Traurigkeit zum Beispiel aufzugreifen, in sich zu spüren. Aber dann in dem Moment regulieren sich die Erwachsenen, also weg von diesem kindlichen Gefühl und gehen in eine positive Emotion, in das positive Gefühl rein, zeigen das an ihrem Gesichtsausdruck und es wird angenommen, dass sich das dann auch im Rahmen der Synchronität auf das Kind überträgt und das Kind eben halt dadurch dann reguliert wird. Also das ist dann sozusagen die Koregulation.
Ja, okay. Und jetzt kommen wir auf die Berührungen. Welche Rolle spielen denn Berührungen für das menschliche Miteinander?
Oh, eine ganz große. Also das Berührungen sind ein angeborener Auslöser für die Oxytocin-Freisetzung. Und es ist so, dass wir in der behaarten Haut, also beim Affen in der behaarten Haut, also bei uns ist die Behaarung dann an einigen Punkten dann ja weniger ausgeprägt, aber zum Beispiel am Unterarm oder so und eben halt nicht an der inneren Handfläche oder so. Also an der behaarten Haut, und das funktioniert beim Affen genauso wie beim Menschen, da sind also bestimmte Rezeptoren, also C-taktile Rezeptoren, das sind Mechanorezeptoren, und wenn man die stimuliert durch leichte Berührungen, dann wird dieses Signal bis ins Gehirn weitergeleitet und im Gehirn wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist also ein ganz, ganz mechanischer Vorgang. Und diese Rezeptoren, die sprechen am besten auf eine Geschwindigkeit von 3 Zentimetern die Sekunde an. Also langsame Berührungen und also immer Stoppuhr daneben stellen. Nein, also wir streichen intuitiv mit der richtigen Geschwindigkeit. Und es sei denn, wir sind gestresst. Genau, aber diese sanften Berührungen, die tun uns sehr gut. Also das wurde auch immer wieder gezeigt, dass das unser Wohlbefinden natürlich steigert, aber auch unsere körperliche und psychische Gesundheit. Und viele andere Varianten von Berührungen, also auch Massagen, also Babymassage, Kindermassage, aber auch Massagen bei Erwachsenen und sicherlich viele weitere auch körperlich orientierte Therapien oder so, die tun eben halt wirklich dann über diese Berührungen den Menschen gut und haben da ihre Wirkungen.
Okay. Also können wir quasi erstmal festhalten, dass mehr Miteinander unseren Zusammenhalt, unsere Kooperation fördern, aber auch unsere physische und psychische Gesundheit. Und all das wünschen wir uns natürlich auch ganz besonders für unsere Kinder. Was können wir denn in unserer Familie tun, damit die Oxytocin-Freisetzung und die Neigung unserer Kinder, sich zu verbinden, sich gut bei ihnen entwickelt? Du sagst ja, das fängt schon mit der Geburt an, ne?
Ah, das fängt sogar schon früher an. Also das fängt eigentlich schon vorgeburtlich an. Schon vorgeburtlich bereitet sich im Körper der Schwangeren alles jetzt auf die Zeit nach der Geburt vor. Da werden Oxytocin-Rezeptoren im Gehirn hochgefahren, damit nach der Geburt das Miteinander von Mutter und Kind eben halt möglichst smooth läuft, also möglichst glatt läuft. Und dann wird nach der Geburt Oxytocin ausgeschüttet und dann können sich beide eben halt gut verbinden. Sie beruhigen sich erstmal von den Strapazen der Geburt, also weil Oxytocin ja auch stresshemmend wirkt. Das wird dann auch gezeigt, ne, wenn Kinder auf der Haut liegen, also auch bei Vätern übrigens, wenn Kinder auf der Brust liegen, Haut-zu-Haut-Kontakt haben, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, hemmt die Stresshormonfreisetzung und ja, beide können sich aufeinander einlassen, also Mutter und Kind oder Vater und Kind. Und ja, dieser Ablauf, der ist eben halt von der Natur super choreografiert, aber er kann eben halt durch verschiedene Ereignisse oder Interventionen auch gestört werden. So, ne? Also Stress während der Geburt, Kaiserschnitt und sowas, all das kann die Oxytocin-Freisetzung vermindern. Und dann ist das so, dass dass das Kind dann oft auch gereizt ist, wenn es dann auf die Welt kommt und bei beiden wird irgendwie vielleicht nicht so viel Oxytocin freigesetzt und dann entwickeln sich manchmal Teufelskreise, also dass dann eben halt alles so ein bisschen gereizt anfängt und man sich nicht so aufeinander einlassen kann. Also deshalb, also es fängt schon vor der Geburt und eben halt auch mit der Geburt an.
Okay, und wie schaffen wir dann gute Grundlagen im familiären Miteinander?
Das ist zum einen ganz wichtig, würde ich sagen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen für unsere Kinder. Zeit, in der wir wirklich für sie da sind, also in der wir unsere Aufmerksamkeit auf die Kinder lenken und nicht eben halt auf unsere Geräte oder unseren Beruf oder so. Und Zeit, in der es uns vor allem auch gelingt, uns von unserem Stress frei zu machen. Also das ist eben halt auch ganz wichtig, dass wenn wir Stress haben, dann ist unser Gehirn im Stressmodus. Dann sind bestimmte Hirnbereiche nicht so aktiv und wir sind weniger feinfühlig. Und das ist eben halt ja ganz wichtig, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, in denen wir nicht gestresst sind. Also in denen es uns gelingt, sozusagen uns frei zu machen. Wir brauchen einfach Zeiten, in denen wir uns synchronisieren mit den Kindern, in denen wir Oxytocin ausschütten, so dass es uns eben halt gelingt, auch die Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle der Kinder wirklich zu sehen und annehmend und wertschätzend darauf zu reagieren und sich die Kinder eben halt auch entsprechend wertgeschätzt, aufgefangen, getröstet fühlen und wir halt in unserer Diade dann wirklich wohlfühlen und zu mehr Miteinander auch motiviert sind. Ganz wichtig finde ich da auch noch die Haltung zum Kind. Wenn du fragst, ne, wie wir gute Grundlagen im familiären Miteinander schaffen, da sollten wir uns immer wieder deutlich machen, dass Gefühle und auch ihr Ausdruck eben halt bei den Kindern unbewusst entstehen. Kinder wollen ihre Eltern nicht ärgern und es ist ihnen eben halt in den ersten Lebensjahren noch nicht möglich, die Folgen ihrer Handlungen zu begreifen, sich in andere hineinzuversetzen, zu kooperieren, ihre Gefühle zu regulieren und all das. Das müssen sie erst allmählich lernen. Und Kinder haben ein Grundbedürfnis nach Bindung und wenn das aus ihrer Sicht gefährdet ist, dann zeigen sie halt ihre negativen Gefühle und sie haben auch ein Grundbedürfnis nach Autonomie und wenn das gefährdet ist, zeigen sie auch ihre negativen Gefühle und sie machen all das mit einer guten Absicht. Sie wollen sich schützen und weiterentwickeln und diese Haltung sollten wir eben halt schon verinnerlichen, dass eben halt Kinder immer gute Gründe haben für ihre Gefühle und ich glaube, diese Haltung spüren Kinder auch, wenn wir die Gefühle wertschätzen und dann lassen sie sich auch besser von uns lenken, als wenn wir eben halt auf ihre Gefühle nicht annehmend reagieren.
Ja, unbedingt. Okay. Aber jetzt erleben Kinder ja nicht nur zu Hause ein Miteinander, sondern auch in der Kita oder in der Schule. Leider jedoch oft nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Wie sieht denn die Situation in Deutschland aus und was müsste sich ändern, damit die Entwicklung von unseren Kindern besser unterstützt wird?
Oh, das ist auch eine sehr große Frage. Ja, es spricht also erstmal nichts dagegen, dass Kinder außerhalb ihres Elternhauses sichere Bindungen aufbauen können, wenn Menschen eben halt bereit und in der Lage sind, feinfühlig und annehmend auf die Kinder einzugehen. Das Problem ist ja natürlich nur, das ist jetzt natürlich nicht mehr unbekannt, dass bei gegebenen Betreuungsschlüsseln das oft gar nicht möglich ist und eben halt die Erziehenden oft einfach nur aufpassen können, dass die Kinder nicht über den Zaun klettern und weg sind sozusagen, weil sie einfach so viele Kinder zu betreuen haben, dass das einfach schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Also ich habe Zwillinge und ich fand das damals in den ersten Lebensjahren schon schwierig, auf deren Bedürfnisse einzugehen, so wie ich das gerne wollte, so, ne, weil es zwei waren, aber wie soll das dann möglich sein, wenn da eine Erzieherin, ein Erzieher meinetwegen 6, 7, 8, 9, 10 Kinder gleichzeitig zu betreuen hat, also U3-Kinder jetzt. Und Ja, wenn wir uns dann fragen, wie können wir das Problem lösen, da scheint es auch nicht zu reichen, dass wir uns jetzt sagen, okay, da müssen wir halt mehr Erziehende einstellen, weil es die einfach gar nicht mehr gibt. Und also es gibt ja kaum noch jetzt ausreichend Erziehende. Und da ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir den Beruf attraktiver gestalten, also bessere Bezahlung, Aufstiegschancen und sowas. Und dass wir zum anderen auch, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, jetzt etwas Bewusstsein schaffen für diese große Bedeutung dieser Tätigkeit der Betreuer, der Erzieher, der Pädagogen und eben halt auch ein Bewusstsein für die Komplexität dieses Berufs schaffen. Also das wird oft so hingestellt, als sei das etwas ganz Einfaches. Nein, ist es nicht so. Ne? Es ist eben halt total wichtig, unglaublich wichtig und auch unglaublich komplex. Also gerade wenn man Kinder mit ihren unterschiedlichen Belastungen eben halt auch auffangen muss. Also das ist ein sehr wichtiger und komplexer Beruf. Und dann finde ich es auch wichtig, dass, also wir haben jetzt momentan ja die Situation, wir haben einfach nicht ausreichend Erziehende, selbst wenn wir da jetzt finanzielle Mittel reinpacken würden. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir die Betreuung wieder auf mehrere Schultern verteilen. Also dass wir auch Möglichkeiten für Eltern schaffen, eben halt eine längere Pause vom Beruf zu machen und eben halt die Betreuung dann doch wieder selbst zu übernehmen. Und auch, dass wir aufhören mit den Grabenkämpfen um richtig und falsch. Wenn wir Eltern jetzt zum Beispiel als Glucken diffamieren, wenn sie einige Jahre zu Hause bleiben wollen. Also das macht zum einen inhaltlich aus meiner Perspektive keinen Sinn. Und dann ist es eben halt auch so, dass wenn wir alle unsere Kinder in die frühe Betreuung schicken, dann bricht das System zusammen. Und diejenigen, die die Betreuung wirklich brauchen, weil sie alleinerziehend sind, weil ihre berufliche Situation keine Auszeit erlaubt oder weil sie vielleicht auch nicht ausreichend Ressourcen haben für den Umgang mit ihren Kindern, also eigene psychische Ressourcen, denen fehlt dann die Betreuung. Ne? Die wirklich darauf angewiesen sind, denen fehlt sie. Und deshalb sollte es schon ja mehr gefördert sein, dass auch Eltern eben halt wieder in die Situation reinkommen, auch ein paar Jahre zu Hause zu bleiben, finde ich.
Ja, also es ist ganz klar ein gesamtgesellschaftliches Problem und ich finde wirklich, dass es wichtig ist zu erkennen, wie stark unser Gehirn auf echten persönlichen Kontakt angewiesen ist und wie entscheidend dieser Kontakt für unsere emotionale Entwicklung, unsere Gesundheit und natürlich auch für unser soziales Miteinander sind. Denn dann merken wir, es geht ja nicht nur um die Zeit miteinander, sondern eben auch um mehr Qualität im Zusammensein. Und gerade als Eltern können wir Gott sei Dank im Alltag dafür wichtige Weichen stellen, einfach indem wir präsent sind und du hast schon gesagt, einfühlsam reagieren und körperliche Nähe zulassen, aber auch echte Gespräche führen und Momente schaffen, in denen wirklich echte Verbindung spürbar wird. Und die gute Nachricht ist, unser soziales Gefühl ist ja formbar und das ein Leben lang. Und das, was wir heute in unseren Familien und Kitas und Schulen an Beziehungsqualität gestalten, das prägt dann ja auch die Gesellschaft von morgen. Und vielleicht braucht es ja auch gar nicht immer mehr Programme oder Konzepte, sondern manchmal einfach mehr echtes Miteinander. Ja, vielen lieben Dank an dich, liebe Nicole, dass du uns heute mitgenommen hast in die faszinierende Welt unseres sozialen Gehirns.
Ja, gerne. Hat mich gefreut, hier dabei sein zu dürfen.
Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, dann schaut doch mal in Nicoles Buch Unser soziales Gehirn. Ihr könnt übrigens parallel zum Erscheinen dieser Folge ein Exemplar auf Instagram gewinnen. Schaut gleich mal dort vorbei. Und alternativ ist die Teilnahme an der Verlosung natürlich auch wieder mit einer Mail an wunschkindblog@gmail.com möglich. Schreibt einfach in den Betreff Nicole. Ja, und das Buch verlinken wir natürlich auch wieder bei uns im Blog und in den Shownotes. Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.